Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 274. Heute gibt es unsere vier Aktien für den laufenden Januar. Und heute ist Freitag, der 24. Januar, um zumindest den Zeitpunkt unserer Aufnahme festzumachen. Und jetzt geht's los. Philipp,
ja.
Die Woche war, fand ich, ging schnell vorbei, so generell.
Das
und war für mich eigentlich entspannt. Aber bei dir war
es. Das lag am Feedback.
Das lag am Feedback.
Wir haben so viel zu tun gehabt,
weil
wir so viel Feedback bekommen haben von euch wegen der letzten Woche.
Ja.
Und das zeigt mir eins, Marcel, dass wir den Nerv der Zeit treffen. Das gefällt mir
persönlich. Wir ecken an,
ja. Die Leute hören das, was wir sagen. Und natürlich muss man eins sagen. Wir sind nicht fehlerfrei. Ich freue mich über jedes Feedback, was wir kriegen, ob positiv oder negativ.
Konstruktiv.
Ach, solange es nicht beleidigend ist,
das
weil, was soll ich sagen, als kleiner untersetzter Westdeutscher, der in Ostdeutschland wohnt, ich bin eigentlich schon eine Randgruppe an sich. Und nein, also wir haben viele Themen letzte Woche aufgemacht. Politik, Beamte, Kernenergie, Kreuzfahrtschiffe.
Ja.
Also ein buntes Potpourri und da kam so viel zurück. Die einen haben gesagt, Kreuzfahrtschiffe kannst du nie machen. Die anderen sagen, probieren mal die anderen aus, die sind cooler.
Ja, stimmt.
Bei den Beamten haben wir auch ein wunderbares Feedback bekommen, dass vieles auf Beamtenbashing hochgehypt ist. Kann man sich auch mal durchlesen, kann man auch mal machen. Ich persönlich kann nur wieder dazu sagen, ich habe viele Beamte in meinem Familienkreis und denen geht es schon besser als denjenigen, die viel arbeiten. Ja,
ja.
Die sind Pensionäre, da reden wir auch von Pensionen von über 5.000, 6.000 Euro im Monat. Und das ist halt einfach für den Otto Normalo nicht möglich zu erreichen.
Ja, wie dem auch sei, also, wir wollten da eh nicht.
Genau, absolut.
Genau. Das ist ja gleich das Nächste. Also bitte, alles gut, solange die Positionen auch alle ihren Sinn haben, ist da alles schick. Uns ging es ja vor allen Dingen erstmal um die Pensionslücke, die es eben dann gibt, trotzdem noch, weil wir das Thema Altersvorsorge aufgegriffen hatten. Und ich glaube, diesen Rahmen haben wir vielleicht nicht explizit exakt genug gesetzt, dass man das jetzt nicht jedes Thema, ich sag mal, bis ins kleinste Detail dann nochmal durchdiskutieren, weil sonst hört man im Prinzip dann 5 Stunden Podcast und eigentlich nur einen Teil davon wirklich super interessant. Ne? Daher müssen wir natürlich ein bisschen verkürzen. Das heißt nicht, dass wir undifferenziert unterwegs sind. Also ist auch klar, dass nicht alles schwarz und weiß ist. Und bei der Kernenergie, da habe ich tatsächlich auch wieder in den Kommentaren direkt Bestellung bezogen, weil es ist halt tatsächlich so, dass China weiterhin 41 Atomkraftwerke plant. Und wir reden ja eigentlich gar nicht mal so sehr von diesen Atomkraftwerken, wie wir sie kennen, mit diesen riesen Meilern und völlig, lass mich noch kurz ausreden, nicht diese riesen Teile, die sonst so viel kosten, ne? Das machen klar Länder wie China auch, ne? Das ist keine Frage, aber es geht vor allen Dingen um die Nutzung dieser SMRs, diese kleinen, schmalen Reaktoren, die den Atommüll verbrennen und eben auch da schon nutzen können. Also das nur geringer machen, was an schlechten Sachen dabei ist, die weniger Strahlungsrisiken und alles weiter mitbringen und natürlich auch viel, viel kleiner sind, kostengünstiger und so weiter und auch sehr hocheffizient sind. Und ich habe es dann auch relativ schnell mal noch in die Kommentare mit reingesetzt, dass ich schon dafür wäre, wenn wir Alternativen dazu hätten, in der gleichen, ich sag mal, in der gleichen Effizienz, die vielleicht gar keine Risiken haben, ne? So Kernfusion zum Beispiel, ne? Also gar frei von jeglicher Strahlungsmöglichkeit, da kann nicht viel passieren, außer sehr viel Energie freigesetzt werden. Und wenn das durch, bitte gern, ne? Dann verkaufe ich sofort alle meine normalen aktuellen Kernenergie-Investments und bin ich immer sofort dafür zu haben, aber der Trend geht halt aktuell in die Richtung und auch jetzt muss man sagen, heute neueste Entwicklungen, Next Era Energy, die sich ja eigentlich die ganzen grünen Energiegewinnungen vorgeschrieben haben und das auch das auf die Agenda gesetzt haben, die gehen jetzt auch verstärkt auf Gas und Kernenergie zurück, weil sie eben auch feststellen, die Stromnachfrage steigt. Ja.
Deswegen ist eher das Investment Case, dass in Zukunft tatsächlich Kernenergie nicht als Atommeiler, sondern eben wirklich in der Effizienz einfach öfter nachgefragt werden wird, aus meiner Investment-Thesen-Sicht. Das kann auch völlig falsch sein, wie wir es ja immer wieder sagen. Wenn einer sagt, Kernenergie kommt bei mir nicht ins Depot, gerne und richtig so, das sehe ich auch so bei Rüstung zum Beispiel, ist für mich auch ein No-Go im Depot, kann aber jeden verstehen und gönne auch jedem die Kursgewinne, wenn man investiert ist, ne? Das ist ganz klar.
Ich möchte dazu auch noch eins sagen, wir hatten nachweislich in Deutschland mit die sichersten Atomkraftwerke der Welt
Und es ist mir bis heute nicht begreiflich, wieso wir die abgeschalten haben, um dann Kohle aus der Erde zu holen, um die zu verbrennen.
Ja.
Und das erschließt
und auch das sich. Hat Kohle, also auch die Kohleverbrennung hat ja Tote, ne, nachweislich. Ja. Auch das ist ja etwas, was man mit reinbeziehen sollte vielleicht.
Das ist etwas, was sich mir nicht erschließt. Aber ich habe ja mich bekehren lassen, auch durch dieses viele Feedback. Und deswegen haben wir heute spannende Themen dabei.
Ja.
Wir driften nicht so ins Politische ab, weil Marcel, wir klären heute ein für alle Mal, wie viel ETF ist eigentlich genug? Wir haben eine spannende Frage in unserer WhatsApp-Community gehabt. Dann sprechen wir natürlich über die perfekte Übernahme, wo viele Leute auch die letzten Jahre uns sehr viel Feedback gegeben haben, nämlich zu Warta.
Und
jetzt ist die Übernahme perfekt. Da müssen wir drüber sprechen, wer davon profitiert, wer nicht. Wir haben eine wunderbare Zuschauerfrage, noch eine weitere. Dann geht es ein bisschen sportlich zu in meinem Top der Woche. Wir sprechen über etwas, was die Versorger anbieten müssen seit 2025. Und ich kann persönlich berichten, wie schwierig es ist, das zu bekommen. Und dann haben wir Investment-Ideen. Und ich habe gelernt, ich habe allen zugehört, die gesagt haben, Atomenergie ist nicht die Zukunft. Und deswegen, Marcel, habe ich heute als eine Investment-Idee etwas dabei, was sowas von grün ist. Die verdienen so viel Geld oder die Personen, die es nutzen, brauchen die Sonne. Ich persönlich nutze es auch. Bleibt dran, ist eine meiner Investment-Ideen. Und die zweite Investment-Idee ist ein Unternehmen, das laut unserer Watchlist in 5 von 5 Punkten besser ist als der Markt. Sie sind noch nicht lange an der Börse. Sie sind im Bereich Wasser tätig und für mich persönlich der geborene Dauerläufer und ich bin überzeugt davon, ich werde sie kaufen. Und das bestimmt schon nächsten Monat. Dazu kommt, wir wollen euch ja noch viel mehr mit an die Hand nehmen, dass wir jetzt jede Woche, wahrscheinlich so nach Top und Flop der Woche, einmal kurz nochmal darüber besprechen oder sprechen werden, was hat sich in unseren Depots getan.
Werden wir uns erinnern.
Genau, also bleibt da auf jeden Fall dran. Wird super spannend. Und Marcel, was hast du uns denn heute noch für Themen mitgebracht?
Klar, die Quartalssaison ist weiter voll im Gang und da werden wir natürlich mal auf ein paar wenige Zahlen schauen. Nicht auf alle, das ist klar, weil es auch recht viele gibt. Dann, Trump regiert los und auch da gibt es ein Projekt, was ich hier nicht unangesprochen lassen möchte. Trump bleibt auch dann weiterhin ein Thema, einfach zumindest nach seiner ersten Woche ein kleines Fazit, ein Zwischenfazit. Mein Top der Woche ist ebenfalls ein Teil der Quartalszahlen, muss man sagen. Und mein Flop ist sportlich, so wie dein Top. Und tatsächlich sind bei mir zwei Investmentideen für den Januar eher aus dem Tech-Bereich. Klassisch, Marcel.
Wer hätte das gedacht?
Ja, aber tatsächlich glaube ich auch rein fundamental und für dich vielleicht auch interessant, weil du ja auch Wert auf Qualität legst.
Es lohnt sich bis zum Ende dran zu bleiben, weil dann werden wir natürlich nochmal unsere Watchlist aktualisieren. Wir schauen uns an, welche Unternehmen, über die wir heute sprechen, es auch perspektivisch in unseren Fonds oder natürlich auch auf unsere Watchlist schaffen. Und jetzt gibt es einen kurzen Werbehinweis zu unserem heutigen Werbepartner, dem Sponsor der Folge. Und das ist Trading212. Und da kann man sich ein Basket, also so einen eigenen ETF kostenlos, aber nicht umsonst, zusammenstellen, Marcel. Und für alle, die sagen, ich glaube zum Beispiel an das Grüne auf der Welt, dass das kommen wird, da kann man sich anmelden und einen schönen Korb draus machen, weil dann hat man nämlich den riesen Vorteil, wir haben es ja oft schon hier angeprangert, ESG-ETFs sind meistens auch voll mit Öl- und Gasunternehmen. Und das kann man bei Trading212 mit seinem Basket einfach ausgleichen. Wir beide haben ja auch hier einen Basket. Der ist jetzt auch schon wieder deutlich im Plus. Ja? In einem Jahr hat er 13% Rendite gemacht. Unsere Bestände reichen von McDonald's über DHL mit Digital Realty Trust, Enphase Energy, Fastenal ist mit dabei, Market Access, Thermo Fisher. Also ein wirklich schönes, buntes Potpourri. Wer uns auf Spotify oder YouTube zuschaut, sieht den jetzt auch gerade. Und wenn man sich anmeldet, ja, das ist dann das richtig Coole, kann man auch dann sagen, Mensch, ich möchte über den Code VALUE eine Gratisaktie erhalten, nachdem ich mich angemeldet habe über unseren Link. Alternativ könnt ihr dann natürlich auch darüber andere Menschen werben. All das kostenlos, aber nicht umsonst. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Und jetzt, Marcel, machen wir es weiter. Komplett werbefrei. Wir würden uns natürlich noch freuen, wenn ihr uns liked, abonniert, kommentiert, weiterempfiehlt, fleißig kommentiert.
Das stimmt.
5 Sterne auf Spotify und auf iTunes gebt. Das tut nicht weh. Und jetzt sprechen wir über ein Unternehmen, das wir beide investiert sind. Und das ist die Aktie von Procter & Gamble.
Johnson & Johnson sogar. Ah, wir fangen sogar mit Johnson & Johnson an, Philipp.
Bitte.
Nicht schlimm, aber auch da sind wir beide investiert.
Ja, bitte.
Oder?
Ja.
Genau. Johnson & Johnson fängt heute an, einfach weil die Quartalszahlen waren halt wirklich sehr gut, kann man sagen. Also gerade auch gewinnseitig konnte man ein bisschen besser performen. Umsatz auch ein bisschen über, also wirklich ein Schnaps über den, was erwartet wurde. Trotzdem muss man sagen, solides Ergebnis. Die Pharma-Sparte war stark, Philipp. Die MedTech-Sparte war jetzt nicht so der Knaller. Pharma hat das Ganze ausgleichen können, weshalb die Zahlen trotzdem noch gut waren. Aber hier sieht man eben auch, dass die zwei Bereiche noch nicht ganz auf Augenhöhe stehen. Und 14,3 Milliarden Umsatz kamen eben aus dem Pharma-Bereich. Das sind 4% mehr als zuvor. Und aus dem MedTech waren es 8,2 Milliarden, was in Summe eben die 22,5 Milliarden Dollar Umsatz ergeben. Mit 7% Wachstum zwar besser gewachsen, dynamischer, aber eben nicht ganz so den Erwartungen gerecht geworden. Absoluter Star im Pharmasektor bei der ganzen Sparte ist das Multiple Myelom Medikament Darzalex. Das wuchs sogar um ganze 21%. Das ist schon wirklich sehr beachtlich. Mhm. Sieht man auch, wenn man so die einzelnen Medikamente anschaut, die so da sind, sind sie absolut mit vorn dabei. Natürlich gibt es auch einige Medikamente, die schrumpfen. Das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Die Bruttomarge blieb stabil bei 68%. Und der Ausblick, da wurde etwas, also wirklich einen ganz kleinen Mühe nach unten gesetzt für das Jahr 2025, was ja auch durchaus mit Währungseffekten zu tun hat, weshalb die Aktie danach auch 2-3% minus im Portfolio oder auch im Kurs zu sehen lassen hat. Ne? Also das war ganz deutlich, dass es da jetzt nicht der absolute Run war, aber auch jetzt nicht so schlecht. Die Aktie im Chart, würde ich sagen, weiterhin sehr kaufenswert. Philipp, du würdest auch nach wie vor kaufen, glaube ich.
Immer noch. Also ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann, muss man tatsächlich sagen, Marcel. Ich finde die Aktie sowas von spannend. Pharma, MedTech, das wird alles auch zurückkommen. Ich bin investiert und bin weiterhin überzeugt. Für mich persönlich ergeben sich hier wunderbare Einstiegschancen. Langfristig ein Dividendenkönig, ein Dividendenwachstumswert. Ich sehe nicht irgendetwas, was gegen das Thema Johnson & Johnson spricht. Und das Schöne ist hier, wenn man jetzt hier einsteigt, sie schaffen es ja auch, Gewinne zu hebeln. Also die werden höher, sie machen Übernahmen, sie haben ein AAA-Rating. Und irgendwann läuft dieser Kurs in die andere Richtung, je weiter auch die Gewinne weiter steigen werden. Irgendwann wird die Aktie einfach viel zu günstig werden.
Ja, genau. Und das ohne wirklich echten Gründen. Also es ist nicht so, dass man hier wirklich eine riesen Baustelle vor sich hat. Und tatsächlich ist die Unterstützung auch wirklich sehr interessant. So knapp über den 140 Dollar kann man eigentlich aktuell nicht viel, also nicht so viel falsch machen, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes dazukommt. Ne? Also da auch Disclaimer an Weiß. Natürlich sehen wir das alles auch ein bisschen rosa-rot. Deswegen sind wir auch hier investiert. Jetzt kommen wir zu deiner Procter & Gamble, lieber Philipp. Wir sind beide, naja, zumindest fast beide investiert. Ich eher zur Hälfte. Und Ersparplan des Kleinen läuft darüber, um da den Disclaimer wieder zuzumachen. Auch hier gewinnseitig etwas besser als erwartet. Umsatz konnte man immerhin 310 Millionen US-Dollar mehr erwirtschaften. Das bleibt bei einem Wachstum von 2,1% besser als zumindest den Analysten so zuvor erwartet war. Mit 21,9 Milliarden US-Dollar auch nicht ganz schlecht. Der Nettogewinn je Aktie bei 10-12% für das aktuell laufende Jahr prognostiziert. Das ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also da sieht man auch, wie sie skalieren können. Die Prognose wurde am oberen Ende der Spanne leicht angehoben. Auch das sehr positiv und sehr spannend. Das ganze Thema Baby-, Damen- und Haushaltspflege, also von Windeln bis ganzen Ariel und Co., ist auf Rekordniveau gestiegen. Während das, ich sag mal, die anderen Segmente jetzt nicht neue Rekorde erreicht haben, ist das ganz klar der Treiber. Und da sieht man, entweder es gibt mehr Eltern oder, Philipp, wir bezahlen zu viel oder kaufen zu oft neue Windeln.
Es wird einfach mehr geschissen. Es wird mehr Geschiss gemacht.
Ja, aber es gibt ja auch Schlimmeres, ne?
Ja.
Auf dieser Welt.
Aber ich kann aus persönlicher, das ist auch nur meine Meinung, die ist wahrscheinlich wieder völlig falsch.
Das ist auch eine unbezahlte Werbung.
Ich kann wirklich nur sagen, die Pampers Windeln sind die besten.
Ja, für längeres habe ich bisher auch nur die Erfahrung gemacht.
Also der Rest ist einfach ordentlich.
Es gibt natürlich andere auch gute.
Die habe ich nicht getestet.
Ich habe sie nicht gefunden, ja. Und manche halten ein bisschen besser, aber.
Aber klar, auch das Feedback, da sind wir natürlich dankbar, wenn ihr eine Idee habt und sagt, die Marke XY, ich habe sie selber getestet, ich bin erfolgreicher Heimscheißer. Läuft nichts aus. Bitte wirklich.
Nehmt mal gerne an.
Aber in die Kommentare.
Unbedingt.
Wir haben bei uns in der WhatsApp-Gruppe ein hervorragendes Potpourri an einem. Wir möchten alle einladen. Es kostet 4 Euro im Monat, aber der Mehrwert ist enorm. Und ich habe heute mal ein Beispiel mitgebracht. Wir haben von jemandem, und das soll hier auch niemanden jetzt bloßstellen, sondern wir haben gesagt, wir nehmen das mit in den Podcast, weil hier gibt es dann auch die fundierte Meinung. Und ich habe das, als ich das dann durchgearbeitet habe, so ein bisschen mit, wie viel ETF ist eigentlich genug, was man haben kann? Und die Frage von einem Laien an die Experten hier, also damit bist du gemeint, ja. Versuche mich kurz zu fassen. Er besitzt Anteile, und wir gehen es jetzt einfach mal nach Schritt für Schritt durch, an einem ETF, unter anderem Anteile an einem DAX Maximum Dividend mit 25 Werten. Und den habe ich mir mal angeschaut, Marcel. Und es geht jetzt nicht darum, was er machen sollte, sondern wie es meine oder deine Meinung wäre.
Ja, absolut.
So, schauen wir uns diesen Max Dividend ETF an. Der ist von DK. Und da sehen wir eine Wertentwicklung inklusive Ausschüttungen in 10 Jahren von 10,28%. Das heißt 0,98% Rendite pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Und da muss ich dir ehrlich sagen, wie ist denn deine Meinung dazu? Ist das für dich ein Basisinvestment?
Tatsächlich, das sieht schon nicht so gut aus. Ne? Also da hätte man einfach den DAX schlecht abbilden können. Ne? Da hätte man einfach den DAX selber kaufen können, wäre vielleicht noch besser gelaufen. Was mich eh wundert, dass in dem DAX Plus tatsächlich...
Ja, aber ich kann dir sagen, warum der DAX besser läuft. Weil dort die Dividenden ja nicht vom Kurs abgezogen werden.
Stimmt.
Hier werden sie ja abgezogen und ausgeschüttet.
Ja.
Und das zeigt eigentlich das große Problem, was wir in Deutschland haben mit dem DAX. Der DAX wird rein theoretisch irgendwann ins Unendliche steigen aufgrund des Zinseszinseffekts. Weil, ja,
weil die Dividenden nicht abgezogen werden.
Weil die Dividenden nicht abgezogen werden, ja.
Und stimmt.
Hier werden sie ja abgezogen, weil sie ausgeschüttet werden. Und hier sehen wir die ganze Krux. Die deutsche Wirtschaft, der DAX sieht super gut aus, aber die deutsche Wirtschaft wächst ja faktisch gar nicht. Alle sagen, schrumpft. Oh Gott, Hilfe, Hilfe, was können wir machen? Und dieser ausschüttende DAX-Dividenden-ETF ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass das Rotz ist.
Können wir also streichen. Ne?
Und
wir also sind, wir jetzt für uns.
Genau, also wenn wir jetzt hier diese Anteile besitzen würden, die wären ja jetzt schon raus, oder?
Die
wären... Das hat, Ding hat noch nicht mal die Inflation geschlagen. Also du hast Risiko vom Aktienmarkt, du hättest auf dem Tagesgeldkonto mehr Geld erwirtschaftet als das.
Ja, schäm dich dicker, könnte man auch sagen. Ne?
Na gut, die...
Ja, ich weiß,
die,
aber...
Die schütten die Dividende halt aus. Wäre das,
ja, aber irgendjemand hat es ja auch zusammengesetzt.
Ne? Genau. So, jetzt geht's weiter. Jetzt heißt es ja breit gestreut, nie bereut. Demnach könnte ich jetzt einen DAX-ETF umschichten, der 150 Werte innehat. Also er sagt sich, ich will weg von den 25 aus dem DAX, sondern jetzt möchte ich 150 Werte ein. Und da hat er auch wieder einen uns angeboten, nämlich den Vanguard Germany All Cap UCITS. 151 Werte aus Deutschland. Und Marcel, dieser hat seit Auflage, den gibt es also seit knapp 5 Jahren, 6,27% pro Jahr gemacht, inklusive Ausschüttungen. Also hier sind wir auch wieder bei einem ausschüttenden ETF, der inklusive Ausschüttung gerade mal 7% im Schnitt pro Jahr gemacht hat. Und das, muss ich dir ehrlich sagen, Marcel, ist für mich auch nicht hinnehmbar.
Ja, ist schon, ja, also es ist einfach zu wenig.
Er sieht die Vorteile, er würde jetzt mehr Anteile kriegen, weil der wenig kostet, aber das lasse ich bei so einem Basisinvestment nicht gelten. Die Kosten sind günstiger. Der geringere Anteil der Top 10, 57% zu 65% die Diversifikation. Aber es ist für mich keine Diversifikation, weil man sich ja weiterhin fokussiert auf Deutschland.
Korrekt.
Mögliche Nachteile, deutlich geringere Dividende. Und das habe ich mir dann auch nochmal angeschaut. Die Dividende ist bei vielen einfach auch total rückläufig. Also, jetzt sagt er, jetzt bin ich bei schlappen 3% Minus. Man kann sich das, wie gesagt, auf YouTube und Spotify alles mal anschauen. Link dazu gibt es in den Shownotes. Mit 3% Minus. Der ETF beraffelt sich normalerweise bis Mai. Dann geht wahrscheinlich die Dividendensaison auch los im DAX. Und dann geht er wieder auf Tauchfahrt. Ah, parallel zum DAX-ETF, jetzt geht's weiter, habe ich noch einen Anteil am Eurostoxx 50. Also das sind 51 Werte. Schauen wir uns den mal an. Achso, hier habe ich nochmal eine Gegenüberstellung. Also eigentlich sind beide meines Erachtens nach, oder ich glaube, ich spreche im Namen von uns, für ein Basisinvestment nicht geeignet.
Völlig un.
Machen wir weiter. Der Eurostoxx 50, der investiert in 50 Unternehmen aus Europa. Der hat aber auch gerade mal seit Auflage, ja, also wenn wir sagen, wir wollen langfristig investieren, mehr als 10 Jahre, ich weiß nicht, wie lang diese Auflage ist, aber sie ist größer als 10 Jahre, da hat er gerade mal 3% inklusive Ausschüttung pro Jahr gemacht.
Das ist wahrscheinlich vor der Finanzkrise irgendwo rausgekommen.
Also auch wieder etwas eigentlich, was man nicht braucht. Und auf 10 Jahre hat er gerade mal 7,7% gemacht. Dafür hat er dann eine breite Streuung in Europa. Ja, schauen wir uns die größten Werte an in Europa. Das sind meistens Banken. Das sind auch Ölkonzerne, Gaskonzerne. Wir haben natürlich auch ein paar Versicherungen, aber das sind auch natürlich alles große Dividendenwerte, die nicht mehr so groß wachsen. Und das wird dann alles wie immer vom Kurs abgezogen. Weiter geht's dann. Spannender ETF, der Dow Jones Asia Pacific 50. Der investiert in 48. Und einige sagen ja immer, ach, ihr braucht die Emerging Markets, das ist so wichtig, diese ganzen Schwellenländer. Schauen wir es uns an. Haben wir hier einen ETF, der in 10 Jahren 42% gemacht hat.
Also 3,6 pro Jahr.
3,6% mit Ausschüttungen. Mhm. Mit Ausschüttungen seit der Auflage 5,66. Dafür geht man das Risiko ein, in Ländern zu investieren, da wo man die Sprache nicht spricht. Die Leute arbeiten, wenn wir schlafen. Die Märkte dort sind offen, wenn wir schlafen.
Die Kultur des Kaufens und das Wirtschaftens ja, nicht kennen. Ne? Vielleicht auch vielleicht nicht kennen.
Oh. Das ist meines Erachtens nach, oder ich glaube unseres Erachtens nach, relativ schwierig. Jetzt geht es dann natürlich weiter. Also jetzt überlegt er umzuschichten von dem Eurostoxx 50 in den Eurostoxx 600. Und er würde gerne den iShares Dow Jones Asia Pacific Selected Dividend in den Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan investieren. Also er ist bereit, jetzt den Eurostoxx 50 in den Eurostoxx 600. Das heißt, im Schnitt in den letzten 10 Jahren würde er von 7,7% Rendite mit dem Stoxx 50 runtergehen auf 6,73%.
Ja.
Also er wäre diversifizierter, 600 Unternehmen aus Europa, aber würde Rendite dafür aufgeben. Und er würde den Dow Jones, der ist besser von Vanguard, das muss man sagen. Der hat auch mehr Werte, ja. Also da scheint es wirklich so zu zählen, auch dass man noch breiter streuen muss, weil man zu viele komische Unternehmen in den Emerging Markets vielleicht
auch dabei hat. Ja, also auch die Frage, wen man da dabei hat bei den Asia Pacific, weil bei 3,6% pro Jahr, ich meine, das ist nicht schwer zu schlagen. Ne? Da muss man jetzt, glaube ich, einfach nur dabei sein und ist da wahrscheinlich sogar besser dran.
Wir reden
dran,
hier, ne, von inklusiver Ausschüttung. Manche würden ja jetzt sagen, oh, die Ausschüttung Dividende kommt on top. Nein, inklusive. So, jetzt ist natürlich die Frage, also wir hätten dann den Germany All Cap mit 6,27% seit Auflage, 6,88% Eurostoxx oder 5,18% seit Auflage inklusive Dividenden. Ich persönlich bin der Meinung, Marcel, es gibt eine viel, viel bessere Lösung. Er will ja Dividenden haben, er will breit gestreut sein. Warum das Ganze nicht mit einem ETF machen, in welchen ich auch selber investiert bin? Ich glaube, du ja jetzt auch, oder?
Mit wem hatte
ich da gesprochen? Na, mit jemand anderem.
Ja.
Das ist der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders. Und VanEck, klar, die nehmen 0,58% Gebühr. Man ist investiert in 101 Dividendenwachstums, Dividendenunternehmen aus der gesamten Welt. Und jetzt pass auf. Dieser ETF hat geschafft 11,75% pro Jahr in den letzten 5 Jahren und seit Auflage 10,68% inklusive Ausschüttungen. Und die Ausschüttungsrendite, die Ausschüttung 2021, 1,23 Euro, jetzt prognostiziert bei 1,68 Euro. Gab natürlich mal einen Rücksetzer zwischen 23, 24, die Schwankungen sind, aber wir haben hier trotzdem 4-5% Dividendenrendite und dazu noch eine schöne Kursperformance. Und ich würde es nicht verkomplizieren. Ich würde ein solides Basisinvestment, was ich bespare, 3 ETFs, die alle schlechter laufen als zum Beispiel dieser hier und sie laufen auch nicht besser als der Vanguard FTSE All World. Ja. Und deswegen beim ETF-Anlegen bin ich der Meinung, ganz simples, ganz einfaches Basisinvestment und den Rest snipern wir dann weg mit Einzelaktien.
Ja, ich würde auch sagen, also KISS, ne, einfach wirklich keep it short and simple. Ja. Und ich glaube, da würde ich hier gar kein großes Experiment mit ETFs machen. Ich würde hier ganz einfach entweder die Lösung, die du gerade präsentiert hast, aber selbst der ganz normale MSCI World All Country von mir aus. Ne?
Genau, ich habe noch den Vanguard FTSE All World
High
Dividend hier auch noch mit dabei gebracht. Der hat 8,1% im Schnitt geschafft. Da hat man dann 2135 Positionen. Also der ist besser. Ja, der hat viel mehr Positionen drin als diese Eurostoxx etc. Die sind da auch alle drin. Aber man verzichtet auch nicht auf die Big Player, die auch diese Position mit groß machen. Und der hat sogar negativen Tracking-Differenz. Das heißt, man zahlt so sehr, man kriegt sogar die Gebühren teilweise zurück. Die Ausschüttungsrendite ist bei 3-4,5% und das läppert sich über die Zeit. Ja, also nicht am Anfang von der Dividende so viel verleiten lassen. Dividendenwachstum. Wenn man Dividende haben will, Dividende Developed Market Leaders von VanEck, auch ein tolles Produkt. Aber nicht verzetteln mit irgendwelchen
Regionen,
kleinen Regionen.
Ja, das stimmt. Und vor allem auch nicht wegen ein paar Cent vielleicht Gebühren oder so. Ne? Da würde ich mich auch nicht ganz so festmachen. Vor allem, weil er ja auch letzten Endes noch relativ jung ist und ja, Anfänger ist. Also sprich gut, dass er alles schon macht. Das ist top. Also da bitte nicht falsch verstehen. Also alles schick, nur einfacher halten, geradlinig und dann einfach langfristig durchziehen. Und da ist eh alles schon mit dabei. Und ich glaube, da macht man nichts falsch. Und Dividende ist nicht das Erste, worauf man schauen sollte, wenn man noch sehr jung ist, lieber auf diese Wachstumsraten, da, die machen das Kapital dann groß. Mein nächstes Thema ist, Trump ist jetzt eine Woche im Amt und er hat er gleich direkt losgelegt und zwar zwischen sehr vielen, auch teilweise zweifelhaften Maßnahmen, die auch jeder für sich bitte selbst bewerten soll, gibt es eine Executive Order zur, Zitat, sicheren, geschützten und vertrauenswürdigen Entwicklung und Nutzung von KI. Und damit möchte er die Überregulierung in diesem Segment abbauen, die er da sieht, und unterschrieb damit auch das Projekt Stargate. Und das kam so ein bisschen so, also erst auf den zweiten Schlag tatsächlich. Also ich habe das schon gelesen bei Seeking Alpha, da hat man es im Prinzip noch auf gar keinen Medien gesehen. Ich bin es nur drauf aufgefallen, weil plötzlich Oracle als Aktie ziemlich stark losgelegt hatte, vorbörslich. Und es geht ganz klar um ein KI-Projekt, Stargate, welches eben von Softbank, OpenAI und Oracle finanziert werden soll. Und das ist ein Joint Venture, welches 100 Milliarden Dollar im ersten Schritt und dann eben auch über die nächsten fünf Jahre 500 Milliarden Dollar bereitstellen soll, um eben hier die Technologie im Land zu halten. Zumindest ist das Trumps Plan. Immerhin, wie ich finde, besser noch als die EU, die erstmal alles überreguliert hat und generell erstmal alles klein hält, um da lieber, ich meine, die Wachstumsmöglichkeiten zu, oder erstmal schauen, was es kann. Ne? Also nicht immer gleich mit der Angst regieren lassen, aber egal, auch wieder das Bewertung, persönliche. Und jetzt heißt das, dass das Geld natürlich in die Steigerung der Stromproduktion fließt. Deswegen auch wieder ein wahnsinniger Run von Constellation Energy auf der einen Seite, aber auch von Vistra Energy zum Beispiel, die da richtig gut liefen. Aber eben auch der Ausbau von sogenannten Super-Rechenzentren, die eben da auch leistungstechnisch State of the Art sein sollen, was wiederum natürlich alle Rechenzentren-Ausstatter in die Höhe schnellen ließ. Und hier haben wir eben ein paar mögliche Gewinner. Das sind eben neben Oracle, die das Ganze, ich sag mal, auch aktiv mitgehen, neben Nvidia natürlich und auch den ganzen Hyperscalern, die es eben so gibt, sind es natürlich auch die Energieversorger, die, wie schon gerade angesprochen, aber eben auch Startups wie NewScale, die eben das ganze kleine SMR-Geschäft da eben mit aufbauen und natürlich auch die Profiteure von Infrastruktur, denn alles muss gebaut werden, ausgestattet werden, wie Vertiv, Comfort Systems, Sterling und so weiter und so fort, die da eben auch ihren Anteil an diesem ganzen Thema haben. Und ich glaube, auch wieder ein Zeichen dafür, dass dieses ganze Thema KI in allen regelrechten Ecken und Kanten, in allen Gewinnern noch nicht am Ende ist. Hier gibt es noch einiges zu holen. Ich glaube, da werden die Aktien nicht umsonst weiter steigen, sondern dass es auch nachhaltig noch ein interessantes Thema sein wird.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Du hast ja heute hier als einen möglichen Profiteur Oracle mitgebracht,
was genau.
Sie auch mit dieses Konsortium mit anführen. Schauen wir uns die Aktie einmal an. Also hier könnte sich vielleicht sogar nochmal eine Chance auch da bieten, weil es könnte sein, oder ich gehe davon aus, dass die nächsten Wochen die Analysten sich jetzt wieder überschlagen werden, indem sie die Schätzungen, die Prognosen nach oben heben. Die Aktie für nächstes Jahr ein KGV von 26 bei einem 14er Gewinnwachstum, 13% Umsatzwachstum. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein bisschen mehr wird. Sie werden jetzt auch so ein bisschen die Fantasie dann erzählen in den Earnings Calls. Persönlich bin der Meinung, es wäre ein Investment für unseren Fonds. Schauen wir uns später nochmal an. Ich bin nicht investiert und es ist für mich kein Kauf. Warum? Weil ich bei Amazon und bei Microsoft schon mit dabei bin. Ich habe eine Constellation Energy auch mit dabei, auch einer der Profiteure. Und ich brauche persönlich nicht noch einen Cloud-Anbieter in meinem Depot. Kann aber jeden verstehen, der sagt, Mensch, finde ich eigentlich ganz spannend. Könnte man vielleicht auch hier jetzt sagen, in den nächsten 5 Jahren investiere ich immer über einen großen Sparplan.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Mit dieser Argumentation war ich tatsächlich bei Oracle auch dabei, weil ich gesagt habe, ich habe schon alle drei großen Rechen, also ganzen Cloud-Anbieter, was will ich jetzt mit Oracle noch? Habe aber auch ganz lange hinterhergeschaut, muss ich sagen. Und jetzt dieser Rücksetzer, also jetzt nicht, also eigentlich noch vor dieser Nachricht, Anfang Januar bin ich da auch eingestiegen, dass ich in dem Tief, als die Unterstützung bei 153 Dollar tatsächlich gehalten hatte, bin ich dann einfach mal so ein bisschen, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht noch weiter fällt, tatsächlich reingegangen. Und das war natürlich dann glücklich, dass danach die Nachricht kam und die Aktie natürlich gut losging. Bin danke, also Don. Investiert, bleib auch investiert, weil ich ganz stark finde, vom CEO, dass man jetzt das ganze Thema der Übernahme, die man getätigt hatte, gerade im Gesundheitssektor, enorm viele Software-KI-Gewinne erzielen kann, indem man wirklich tatsächlich in Zukunft, das ist so der Plan natürlich auch von Oracle, mit den ganzen Pharmaunternehmen zusammen mRNA-Impfstoffe gegen Krebs, gegen ganz personalisierte Medizin in 48 Stunden entwickeln kann, das wäre natürlich schon ein wirklicher Meilenstein für die Medizin und ich glaube, davon wird Oracle natürlich dann auch einiges mit profitieren. Daher, du weißt, Pharma und alles, was so die Gesundheitswesen ist, was Fortschritt und Co. ist, ist absolut meins, bin ich total dabei, weil ich mich damit auch wohlfühle im, im Investitionsgrad, deswegen auch vielleicht eine gewisse Überlappung dahingehend in meinem Depot, aber trotzdem sehr spannend, weil ich einfach daran glaube, dass wir hoffentlich bald alle schlimmen, wirklich ekelhaften Krankheiten besiegen können, die da nun mal mit so da sind. Und das ist für mich tatsächlich wie so eine Herzensangelegenheit mit Renditeoption. Wenn man das so möchte.
Habe ich nichts hinzuzufügen. Kommen wir zu einem wirklichen Herzensthema von uns. Von uns ja auf diesem Kanal. Wir hatten ja früher noch diesen wunderbaren Aktiencheck als Format, als wir noch ein bisschen mehr Zeit hatten. Mhm. Und Marcel, da wurde sich oft Warta gewünscht. Mhm. Und wir waren ja früher schon Warta-Skeptiker und sind es ja eigentlich immer noch. Und aber Warta ist etwas gelungen. Sie haben, so wie das Handelsblatt schreibt, eine perfekte Übernahme ist jetzt endlich gelungen, aber die Aktien werden wertlos. Der Weg für die finanzielle Rettung von Warta ist nämlich endlich frei und wir haben es die ganze Zeit gesagt, diese Aktie, als sie bei 140 noch stand, wir hätten Short gehen sollen.
Ja.
Dann müssten wir jetzt hier nicht mehr sitzen, Haus wäre bezahlt, wir würden in Dubai leben und alles drum und dran. Ja? Aber haben wir natürlich nicht gemacht, weil, ja, ist halt so. Ne?
Weil wir Angst hatten.
Genau. Und die bisherigen Warta-Aktionäre, die gehen jetzt leer aus und ihre Papiere werden wertlos. Es gab ja diese wunderbare Übernahmeversuch des Mehrheitsaktionär Michael Tonja und dem Autobauer Porsche. Die werden jetzt zusammen 60 Millionen Euro frisches Kapital nach, in Warta reinschießen und eigentlich nur noch die Assets dafür übernehmen. Und die Gläubiger, die Banken, verzichten auf 255 Millionen Euro. Also das ist die Hälfte ihres Geldes, werden aber am wirtschaftlichen und künftigen Erfolgsunternehmen beteiligt. Und ich glaube, Herr Tonja und Porsche sind sich schon einig, wie sie diese Assets da auch noch rausziehen, dass sie wirklich eigentlich vielleicht nur diese wertvollen Patente oder was auch immer Warta hat, die Batterien natürlich für die Apple AirPods. Das ist natürlich das Highlight. Die bisherigen Warta-Aktionäre, es gab einige Leute, die sind immer noch dabei geblieben, weil sie dachten, sie würden hier irgendwie profitieren. Pustekuchen, Warta sagt selber, die Aktie ist zeitnah verschwunden. Und dann war's das. Ciao mit V, ciao Kakao. Mich würde mal interessieren, wir haben ja viele Stammhörerinnen und Stammhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie viele von euch sind denn jetzt diesen Weg bis zum Ende gegangen, die uns so kritisiert haben, die uns geschrieben haben, wie doof wir doch sind, dass wir das nicht sehen, was da passiert? Mir tut es persönlich wie immer super leid für alle, die hier wirklich viel Geld verloren haben, die, weil viele natürlich auch diese Sau durchs Dorf getrieben haben. Und deswegen, wenn etwas zu gut scheint, um wahr zu sein, ist meine Meinung, so, das war auch so mein Learning aus Wirecard, sollte man einfach, wenn es schon so ein bisschen komisch riecht, ja, nur da, wo es nach Trüffel riecht, heißt es nicht, dass man Trüffel findet. Das, deswegen
Weisheit des Tages.
Ja, genau. Deswegen bin ich weiterhin der Meinung, die Aktie von Warta ist kein Kauf. Ich war zum Glück hier nie investiert und für unseren Fonds ist es auf keinen Fall was.
Ja, also was mich sehr daran ärgert, ist tatsächlich, also nicht, dass er jetzt dafür Kritik einstecken hatte müssen, ne? Das ist ja am Ende eine Meinungssage, glaube ich an die Strategie des Unternehmens, was sie auch präsentieren, oder glaube ich es halt nicht, ne? Das kann jeder für sich immer so sehen. Und das ärgert mich hier dabei einfach nur wieder, dass es ein schlechtes Beispiel ist aus der A deutschen Wirtschaft und B wieder für die Aktienkultur, weil man halt wieder sagt, ja, hier war da wieder so ein scheiß Beispiel, ne? Ich gehe wieder weg aus Aktien. Was halt einfach daran lag, dass dieser Unternehmen einfach katastrophal gewirtschaftet hat, sich zu sehr in eine Richtung und alle blau vom Himmel quasi nicht umsetzen konnten. Und das bleibt jetzt übrig in dieser Scherbenhaufen. Ja. Und alle, die selbst Aktionärsschützer hatten, ja, hier und da Hoffnung gemacht den Aktionären. Und das passiert jetzt alles nicht. Und da kann man einfach nur sagen, das ist sehr traurig, natürlich für alle, die da auch beteiligt sind, ganz klar. Ja. Also mach mal einen Strich drunter. Ich glaube, Warta hat hier in diesem Podcast, das hat den Podcast auch nichts mehr zu suchen, glaube ich, wenn da jetzt nicht ein Wunder geschieht, denke ich, ist das Ding durch. Bitte jetzt
nicht mehr investieren.
Ja, bitte, ganz wichtig, jetzt ist das Ding ist wertlos, ne? Also 0,00 Euro, also alles andere ist fast, also schon, wenn man es weiß, blauäugig oder also einfach risikoreich, ne? Ja, ansonsten würde ich, das nächste Thema noch die erste Trump-Woche ist um, wir haben es schon mal kurz gesagt, ist tatsächlich auch eine börsentechnisch erfolgreiche Woche und wir sehen auch, dass die Indizes hier schon ziemlich in die Höhe gegangen sind, aber eine Wahnsinnsrallye war es jetzt auch nicht, aber es war zumindest sehr sportlich und man sieht schon, dass es in eine gewisse Richtung geht, die wirtschaftsfreundlich ist, was auch der Markt so anerkennt. Bei dem Fear and Greed Index, was wir ja auch immer wieder mal mitbringen, dem muss man ja sagen, bewegt sich die Nadel ja mittlerweile so wie die Tanknadel bei Verstappen im Rennauto, also von links nach rechts geht es ja ruckzuck und in dem Fall ja andersrum, also ist schon sehr, sehr sportlich. Trotzdem würde ich hier tatsächlich nicht zu viel überinterpretieren. Die Märkte sind zwar gut gelaufen, werden auch immer mal eine Pause brauchen, ganz klar, aber ich glaube, der langfristige Aufwärtstrend ist ungebrochen, wobei ja auch immer wieder mehr jetzt dieses, die Untergangsszenarien, weil es der nächste große Crash und so weiter und so fort, da würde ich jetzt gar nicht so die große Angst verstreuen, sondern das wäre mir wichtig zu wissen, dass auch die Leute optimistisch bleiben, auch wenn es im inneren Land vielleicht jetzt nicht ganz immer so läuft, aber weltweit muss man sagen, ist wirtschaftlich alles jetzt auch nicht super dramatisch, deshalb ja, ganz stumpf weiter investieren.
Du kannst da eine Spekulation draus machen. Wie wird der Nasdaq, wird der besser laufen als letztes Jahr?
Der Nasdaq besser als letztes Jahr? Boah.
Oder der Dow Jones, der S&P 500, wenn du bullish bist. Also darfst du jetzt den Bullen streicheln.
Ja.
Und, nee, das ist, ja doch, das ist der
Bulle. Doch, das ist der Bulle.
Dann, ja. Dann darfst du jetzt mal deine Prognose abgeben. Also, S&P 500 in einem Jahr 25% gemacht, Dow Jones 17% und die Nasdaq 29%.
Also im letzten Jahr oder jetzt
in den letzten 12 Monaten?
In den letzten 12 Monaten. Also ich glaube schon, dass die Nasdaq besser laufen wird als letztes. Also als von mir aus jetzt die letzten 12 Monate.
Die Wette nehme ich an.
Ja, den Punkt kannst du wahrscheinlich kriegen. Aber du musst ja erstmal eine bessere Spekulation machen.
Das, ich glaube, ich mache Warta, wird dieses Jahr
ja, noch auf 100 gehen. Das wäre fair.
Unter einem Euro stehen. Oh. Also, die Nasdaq 100 wird ab jetzt noch 29, ich mache es so genau, Marcel. 29,17% bis Ende 2025 machen. Ausrufezeichen.
Das wird auf jeden Fall kommen. Nee, also das wäre vielleicht dann auch eine extreme Übertreibung in dem kurzen Zeitraum, nochmal so viel zu steigen. Aber mein Gott, man muss auch mal ein bisschen reiserig hier versuchen, Punkte zu holen. Und bevor es wieder zu einfach wird, Philipp, setze ich mir die Messlatte hier super hoch, um eben doch Limbo tanzen zu können.
Du, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen. Du beeindruckst mich immer wieder.
Ja, du hast mir das eigentlich ins Ohr gelegt. Das hat jeder gehört da draußen.
Die Welt gehört den Mutigen.
Naja.
Viel Na dann. Erfolg.
Danke.
Wir haben ein Feedback bekommen auf Instagram. Da könnt ihr uns natürlich auch super gerne fragen. Und ich lese mal kurz vor. Hallo Marcel und Philipp. Ich finde euren Podcast super und höre euch seit anderthalb Jahren regelmäßig.
Das geht runter wie Öl. Ne?
Wir danken. Leider erst, nachdem ich einige Fehlinvestitionen getätigt habe. Naja, Lehrgeld halte unter anderem... Hatte unter anderem eine kanadische Aktie. Daher Grüße an Philipp. Grüße zurück. Meine Tochter benötigt seit kurzem Insulin und ich habe mich etwas mit dem Thema beschäftigt. Insulet und Dexcom sind in ihren Kombinationen die einzigen schlauchlosen Pumpsysteme, vermutlich auf der Welt, und damit in der Gunst der Patienten ganz weit vorne. Es würde mich freuen, wenn ihr euch die Aktien der beiden Firmen mal anschauen und darüber berichten könntet. Beste Grüße, Daniel, ein treuer Hörer. Schauen wir uns die Aktien an. Ich gebe mal kurz meinen Take dazu. Ich habe keine Ahnung davon. Ich kenne auch niemanden tatsächlich, der Insulin braucht.
Okay.
Meine Frau war früher mal ehrenamtlich in so einem Diabetes-Camp. Da wurden auch solche Sachen getestet. Sie kennt auch Dexcom und auch Abbott. Insulet kennt sie nicht. Wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, ich finde, Dexcom sieht eigentlich ganz interessant aus, was das Fundamentale angeht. Abbott ist natürlich, ich finde, man kann es schwer vergleichen. Abbott ist so gefühlt der komplette Markt, also der komplette Supermarkt. Und Dexcom und Insulet sind so ein bisschen so die Boutiquen. Und wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde nicht darauf, also ich glaube, das Thema Insulin und wenn ich das auch so höre, woran Novo, Nordisk etc. alles mit dran ist, ich bin mir nicht sicher, ob man das alles, aber ich kenne mich auch zu wenig aus in der Materie. Ich weiß nicht, ob man in 20 Jahren noch so viel Pumpen braucht, die Insulin mal spritzen etc. Und deswegen würde ich langfristig mein Geld auf Abbott Labs setzen und nicht auf dieses man sagt ja so One-Trick-Pony, weil ich mich auch nicht auskenne. Und ich bin mir nicht sicher, ob in 10, 20 Jahren es nicht eine Lösung für das ganze Thema gibt. Und was ich mir wünschen würde.
Ja, klar.
Und logisch. Wenn ich mich zwischen Dexcom und Insulet entscheiden müsste, würde ich Dexcom nehmen, weil sie einfach fundamental stärker aufgestellt sind. Stand jetzt, es kann natürlich sein, dass Insulet noch viel stärker wächst, die Kennzahlen besser werden. Aber meiner Meinung nach, wenn einer von den dreien, dann Abbott Labs.
Ja, ich würde das fast, also nicht komplett, aber ähnlich sehen, weil Abbott Labs natürlich einfach viel mehr ist als genau das. Und das macht es natürlich immer ein bisschen, ich sag mal, mit mehr Macht im Vertrieb und allem. Na, man kommt halt besser in alle Richtungen, weil er sagte, dass die einzigen beiden, ich kenne mich jetzt auch nicht so sehr aus, aber ich weiß zum Beispiel, dass jemand aus meiner Familie gewechselt ist von Dexcom als Kunde, oder als Kunde, als Patient, muss man ja leider sagen, ja, als da wirklich gewechselt Insulet? Ist zu den Freestyle Libre, die von Abbott Labs sind, die im Prinzip viel kleiner sind und da auch nicht ganz so eingeschränkt waren in der Betreiben der App, weil nämlich nicht alle Versionen von Android und alle Gerätschaften Dexcom mitgemacht hatten. Und da gab es tatsächlich so ein bisschen Probleme, weshalb derjenige jetzt zufrieden ist mit dem Libre Plus System oder Freestyle Libre von Abbott Labs. Deswegen scheint das also dann auch wieder so zu sein, dass man dann natürlich wieder nach, je nachdem, wie der jeweilige.
Aber ich glaube, da geht es auch viel darum, was empfiehlt dir der Arzt deines Vertrauens?
Ja,
na, der würde ja nicht sagen, probier doch mal das aus.
Ja, doch, er hat gesagt gehabt, dass er geht halt nicht zu bedienen. Ich krieg die Daten nicht auf die App, weil ich krieg die App nicht. Und dann wurde eben halt das andere, dann wird halt umgestellt auf das andere System. Und da weiß ich eben nicht, wo ist der Burggraben. Das kann ich wiederum auch nicht sagen. Tatsächlich bin ich völlig raus. Mhm. Ich weiß, dass Dexcom größer ist als Insulet. Abbott ist aber einfach auch sehr groß, hat eben auch mehr Forschungsmacht, vielleicht auch mehr Kontakte. Ich glaube, ich würde trotzdem zu Abbott gehen. Und wenn ich mich auch entscheiden müsste zwischen Dexcom und Insulet, dann würde ich mich, glaube ich, auch für Dexcom hinreißen lassen, weil ich die auch ein bisschen stabiler finde vom fundamentalen Gerüst und auch von der Bewertung nicht ganz so üppig wie Insulin. Die
haben ja noch 61% bis zum 52 Wochen noch.
Und ja, gut, das stimmt. Da war natürlich auch sehr viel Fantasie. Mittlerweile hat sich ja auch ein bisschen, ich sag mal, der Wind gedreht, weil Dexcom auch nicht mehr so wächst, wie sie mal wuchsen in dem Falle. Muss man weiter beobachten. Ich meine, das ist am Ende Aktien im Alltag. Das ist das, was wir immer sagen. Ne? Also wer da irgendwo was sieht und vielleicht das auch ein bisschen so eine Art, ich will es nicht zurückholen, aber eine Möglichkeit hat davon. Kann
man mega Renditen auch natürlich eben, mit erzielen.
Dann bitte, ist eine schwere Entscheidung, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, ich würde den fast schon nahezu sichereren Weg gehen.
Abbott ist heute am 52 Wochen hoch angekommen.
Ja, die sind auch wieder ganz gut gelaufen, ne? Obwohl die auch lange Zeit, wobei das 52 Wochen hoch bei Abbott nicht das Allzeithoch bedeuten, glaube ich. Oder kurz vorher noch. Ne? Sie haben noch 20, $25, bis sie das erreicht. Ja, 20 sind es, genau. Also immerhin.
Wir haben eine wunderbare Rubrik, der Tennenbagger der Woche.
Ja.
Und da haben wir jetzt insgesamt schon, Marcel, 20 Ideen. Ja, seit Folge 244 haben auch nicht jede Woche eine mitgebracht. Wenn man immer 1.000 Euro investiert hätte, hätte man schon eine Rendite von 24,97%. Folge 244, ich weiß nicht, wann wir sie aufgenommen haben. Weißt du das so aus dem Hut?
Ja.
Also vor ungefähr 30 Wochen.
Ja, naja, dann wissen wir ja etwa wo.
Also vor ungefähr einem Dreivierteljahr mit US Solutions war es die erste Idee. Und 25% in einem Dreivierteljahr kann sich schon sehen lassen. Top-Performer ist mit 140% immer Cairns. Landbridge mit 120 und American Healthcare Read. Dann auf der 3 habe ich eigentlich auch mal irgendwas Schönes hier mit dabei. Ja, naja, komm.
Du hast nicht ganz so viele Tenbacker.
Du hast uns aber heute einen weiteren Kandidaten mitgebracht. Und auch dafür ist natürlich unser Werbepartner wunderbar geeignet, sich hier ein Basketfleisch aus Tenbackern zu machen.
Das stimmt.
Ja, das ist eine schöne Idee. Jetzt hier wieder eine tolle Investmentidee mitgebracht.
Ja, das ist eine schöne Idee.
Ich sehe das Funkeln in deinem Auge.
Ja, das war eine tolle Idee tatsächlich. Einfach Gott,
ich Provision kriegen.
Potenzielle Tenbacker ETF selbst erstellen, ne? Wenn die soweit handelbar sind, ist das top. Wir reden und sprechen diese Woche von Service Titan.
Nicht zu verwechseln mit Service Now.
Genau, ganz wichtig. Also Service Titan, wenn man es mal ganz deutsch ausdrücken möchte. Und sind noch gar nicht so lange an der Börse. Sind im Dezember letzten Jahres, also 2024 an die Börse gekommen und sind tatsächlich die Software für den Alltagsgebrauch der Handwerker. Und da geht es eben von der Rechnungserstellung bis hin zu Angebotserstellung, ganzen Abläufen. Hier werden auch natürlich die ganzen Wartungsarbeiter mit integriert. Also wenn du jetzt eine Firma hast, die, keine Ahnung, nur 2 Mitarbeiter hat, dann ist das eine perfekte Software für dich mitunter. Aber wenn du jetzt einmal eine Firma bist, die halt, ich sag mal, auch eine, ich sag, in verschiedenen Regionen tätig bist, so eine Art Kette auch im Handwerk, dann ist auch das immer noch sehr spannend für, oder sind das noch spannende Ansätze, die Service Titan da mitbringt. Und bis hin zur Mitarbeiterbürokratie, die man eben so hat, ne, dass man die ganze Verwaltung und so vereinfacht das Ganze sehr, sehr stark. Man hat extreme Hebeleffekte für diejenigen, die Service Titan nutzen, weil sie eben mehr Zeit haben für das, was sie am Ende wirklich machen müssen, also was wichtig ist, nämlich ihren Handwerk betreiben und nicht sich hinsetzen und dann nochmal eine Stunde Rechnungen schreiben. Ne? Das darf eben, oder das muss man natürlich auch mal mit einkalkulieren, und das wird dann natürlich zum einen mehr Aufträge ermöglichen, mehr Probleme lösen, am Ende ja auch auf Baustellen, weil da ist ja auch ein gewisser weltweiter, naja, ich sag mal, Mangel zu erkennen. Und natürlich dann auch für die Handwerker, dass sie profitabler sind, vielleicht ihre Mitarbeiter besser einsetzen. Und ich glaube, das alles spielt hier Service Titan gut in die Karten, weshalb das IPO auch übrigens sehr, sehr erfolgreich war. Sie sind deutlich stärker gestartet, als es zunächst ausgegeben wurde. Und auch nach wie vor befinden sich auf einem sehr guten Niveau, und einem gewissen Plateau. Klar, muss man jetzt vielleicht noch ein bisschen abwarten, weil es kann natürlich sein, dass dann auch wieder nach der Periode, wo dann auch die ersten wieder verkaufen können, nach dem Börsengang, ne, wo dann bestimmte Regularien gesetzt sind. Aber das Wachstum gefällt mir gut.
Bist du investiert?
Ich bin nicht investiert tatsächlich, aber habe sie sehr stark auf der Watchlist, weil mir das ganze Thema auch gefällt, weil das ist eine Nische, die sich halt die Großen nicht an, also so eine Salesforce wird das Problem nicht lösen, weil das viel zu kleiner Markt ist für die am Ende, ne? Viel zu speziell. Auch, ich sag mal, die Gründer hier von Service Titan sind selber Handwerker oder kommen aus Handwerkerfamilien. Ja. Die kennen die Probleme der kleineren Betriebe, können die eben auch adaptieren, haben wahrscheinlich auch den Kontakt dazu. Und ich finde, sie machen das bisher sehr gut, und ich glaube, dass sie es deswegen auch sehr gut weitermachen können. Und mir gefällt das gesamt gut. Und wenn ich mir jetzt schon 724 Millionen Umsatz machen, ist ja auch nicht ohne, ne? Das musst du erst mal machen.
Bei einer Bewertung, also die Bewertung ist echt hoch, von 9 Milliarden Dollar. Ich frage mich ja persönlich, ob Mickey Krause hier seine Rechnungen jetzt für seinen Handwerker-Song hier stellt und der Aktie da vielleicht mit auch einen Auftrieb gegeben hat.
Ja. Den Outtakes hört ihr uns singen.
Ja. Das hatte ich jetzt die ganze Zeit im Kopf, deswegen musste ich gerade schon so schelmisch grinsen. Wo ich heute Morgen auch grinsen musste, war, als ich gelesen habe, und das ist mein Top der Woche, es geht um Adidas. Adidas hat ja wirklich bei den Quartalszahlen die Lichter ausgeschossen und gezeigt, dass sie das können, was Puma und Nike im Moment nicht können, und das ist wachsen. Und deswegen, es ist für mich trotzdem kein Kauf. Ich bin nicht investiert, es ist auch nichts für unseren Fonds. Nichtsdestotrotz, Hut ab vor Adidas, Herrn Gulden, tolle Leistung und Chapeau. Weiter so. Wichtig ist, dass wir deutsche Unternehmen haben, die so gut sind.
Ja.
Deswegen mein Top der Woche, kurz und schmerzlos, ist die Aktie von Adidas. Wie ist es bei dir?
Ja, seit dem Herbst, wo die Aktie tatsächlich bei dem mal ganz knapp bei 100 Euro stand, also der Herbst 2022, seitdem ist die Aktie natürlich sehr gut gestiegen auf eben jetzt die 250 Euro hoch. Nicht schlecht. Natürlich muss man berücksichtigen, dass zuvor zwischen 21 und 23 ein ziemlich starker Abverkauf stattgefunden hat. Und so nach und nach werden die alten Hochs so knapp vor der 330 Euro Marke dann auch mal in den Blick, ins Visier genommen. Also Hut ab, wer dabei bleibt, aber muss schon immer ganz schöne Schwankungen ertragen. Ja. Das ist halt bei Adidas auch über die Jahrzehnte immer wieder mal zu sehen, dass es dann sehr starke Einbrüche gibt und dann doch wieder sich zu erholen. Also klar, wer die Chance nutzt, ist schön. Ich finde es gut für diejenigen, die investiert sind. Adidas, klare, ich sag mal, auch bekannte Marke weltweit, sehr spannend. Und sie schaffen, wie du schon sagst, es aktuell besser als vor allen Dingen auch Nike, Hauptkonkurrent am Ende des Tages. Und auch, ich sag mal, aus dem gleichen Ort mit Puma. Dort läuft es ja jetzt auch nicht gerade so rosig. Werden wir aber gleich nochmal drauf kommen. Mein Top der Woche, Philipp, ist die Aktie von Netflix. Denn die haben performt diese Woche nicht nur aktienkursseitig, sondern auch die gesamten Ergebnisse. Ich glaube, so konnte sich es kaum einer vorstellen in der Art und Weise. Man konnte auch im Gewinn deutlich übertreffen. 7 Cent je Aktie, das ist schon wirklich für das Unternehmen sehr, sehr stark. Umsatz von 10,25 Milliarden bedeutet auch 16,1% Wachstum. Das hatten sie auch längere Zeit nicht mehr. 140 Millionen US-Dollar über den Erwartungen. Und jetzt kommt's: die bezahlten Streaming-Mitgliedschaften wuchsen weltweit um fast 19 Millionen Leute. Das ist schon stark, weil wir erinnern uns, so die Quartale ging es immer mal so um 2-2,5 Millionen. Das waren schon die ambitionierten Ziele, die es da gab. Und jetzt mittlerweile skaliert man hoch. Über 300 Millionen Abonnenten hat man jetzt weltweit. Das ist schon wirklich ein Meilenstein auch für das Unternehmen. Umsatz und Gewinn konnten oder für das laufende Quartal liegen etwas unter den Erwartungen. Das war so ein bisschen eigentlich der Bremsklotz. Aber trotzdem hat man für 2025 insgesamt sehr, ich sag mal, ordentliche Ziele mit 43,5 bis 44,5 Milliarden Dollar, schon auch sehr hohe Ziele, ne? Das ist keine Frage. Die Wechselkurse geben aber eben hier Gegenwind, weshalb man da auch die Erwartung so ein bisschen vage hält. Ja. Ne? Ein bisschen, das ist gerade eh das Problem bei vielen, ne? Gerade die international tätig sind. Die Währungseffekte spielen hier nicht gerade positiv mit rein. Die Aktie 15% ins Plus. Ist dann an der 1000-Dollar-Marke, also kurz davor, gescheitert. Ich hatte sie bei 410 Dollar verkauft, nachdem ich sie, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, weil habe ich nicht genau geschaut, ich bei 200 und mal reingegangen bin, hatte eine wunderbare Performance, habe mich gefreut. Dann ging die Aktie natürlich nochmal runter auf 360. Aber dann kam der große Wendepunkt und die Aktie lief. Ein schönes Beispiel für verkauft nicht, wenn ihr überzeugt seid. Gut, dem war jetzt eben nicht so, ist nicht schlimm. Ich freue mich für alle, die investiert sind. Hut ab, tolle Aktie, Zeit für einen Aktiensplit.
Also wirklich top, ja. Ich denke auch, der Split wird, das wird meine Spekulation.
Da machst du es dir wieder sehr leicht, ne?
Ja, sicher.
Hoffentlich fallen die nochmal 10% oder so.
Netflix wird 2025 sich splitten.
Liebe Leute, jetzt kennen Sie jemanden, der sich selbst ins Knie schießen kann. Ja, das bin ich in dem Falle. Gern geschehen.
Ich danke dir. Ach, deine Nasdaq-Werte wird aufgehen.
Ja,
bleib entspannt.
Ja.
Wir sind ja jetzt wieder bei dem Thema. Auch im Moment ist ja Wahlkampf. Nichts Politisches, aber manche denken ja, sie können besser oder für uns Verbraucher, für uns Menschen entscheiden. Und wusstest du, Marcel, dass seit diesem Jahr Pflicht ist, dass jeder Versorger einen dynamischen Stromtarif anbieten muss? Wusste es nicht.
Nee, das war mir jetzt auch nicht bekannt.
Und das ist mein Flop der Woche, dass der Verbraucher das schon wieder gar nicht weiß. Und natürlich, dass viel zu wenig darüber aufgeklärt wird. Also selbst die Verbraucherschützer haben das geprüft, die haben geschaut, wenn du irgendwo auf der Internetseite bist, du findest bei den meisten gar nicht. Oder wirklich durch Ecken, durch Service, durch Help, wie können wir ihnen helfen, etc. Weil viele Versorger haben gar keinen Bock auf Kunden im dynamischen Stromtarifen. Sie tun das da ab damit, dass sie sagen, naja, wenn die Dunkelflaute ist etc. Also dynamischer Stromtarif heißt, man zahlt wirklich das, was aktuell an der Börse am Strompreis, am Spotmarkt sozusagen gehandelt wird.
Also nicht das, was festgelegt ist laut Vertrag für die 24 Monate, sondern man hat also neben dem Abschlag, sondern der Verbrauchspreis und der richtet sich dann eben
nach. Da gibt es aber richtig geile Modelle. Also für jeden, der ein E-Auto hat und sagt, ich möchte nachts zum Beispiel laden, wenn viel Wind pustet, die Menschen schlafen, dann sind die Strompreise wirklich günstig. Teilweise fallen sie ins Negative. Und das große Problem ist aber, man braucht dazu einen Smart Meter. Und wer jetzt bei YouTube zusieht, Marcel, du siehst es auch, das ist der Smart Meter, den wir jetzt bei uns im Haus eingebaut haben. Den haben wir bekommen am 11. November 2024.
Rechtzeitig.
Ja, aber
oh nein.
Dieser Zähler ist noch nicht gemeldet beim Netzstellenbetreiber. Das macht nämlich der Installateur und das dauert zwischen 2 und 6 Monaten. Also das tut schon wieder richtig hardcore weh, weil ich hätte super Bock auf diesen dynamischen Stromtarif, weil ich dann ja auch meinen Stromspeicher laden kann, zum Beispiel nachts etc. Naja, egal. Also das große Problem ist tatsächlich, diese Smart Meter sind nicht in ausreichender Anzahl vorhanden in Deutschland wieder. In Europa werden sie ausgerollt. Bei uns haben sie auch das Haus gebaut mit den, also gebaut noch mit den alten. Und das ist total verrückt und Brancheninsider sagen aber, die Unternehmen, die Versorger wollen sich jetzt rausreden, dass sie sagen, naja, dann kann es ja auch mal passieren, dass du richtig viel Geld zahlst für den Strom. Aber sie geben nämlich zu bedenken, die jährlichen Kosten für den Betrieb der Stromzähler sind für Haushaltskunden auf etwa 20 Euro gedeckelt. Und die Smart Meter zu betreiben und einen dynamischen Stromtarif viertelstündlich abzulesen, verursachen deutlich höhere Kosten bei den Versorgern. Deswegen haben die keinen Bock auf diese dynamischen Stromtarife.
Ja.
Und auf diesen bleiben dann die Messstellenbetreiber, häufig die Stadtwerke und regionalen Stromversorger, sitzen. Statt davon zu profitieren, neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen, zahlen die Stromanbieter für jeden Haushalt, der einen dynamischen Stromtarif abschließt, drauf. Und deswegen haben sie davon gar keinen Bock. Und mit diesen dynamischen Stromtarifen wird wieder Energiewende massivst wissentlich blockiert.
Ja.
Und das ist mein Flop der Woche.
Ich werde
berichten, wenn mein dynamischer Stromtarif endlich da ist.
Ich bin gespannt. Mein Flop der Woche ist Puma. Ja, sportlich. Stinkt
hier schon wieder so ein
bisschen. Ja, also da muss man sagen, nach den Quartalszahlen, da hat es richtig gescherbelt, nochmal 21% auf den ohnehin schon sehr gescholtenen Kurs.
Krass.
Prozent ging es nach unten. Immerhin mehr Gewinn als im Quartal zuvor, aber eben deutlich unter den Erwartungen und das auch ziemlich deutlich, muss man sagen. Ein neues Effizienzprogramm wurde angekündigt. Ziel hier, man möchte profitabler werden als zuvor. 2025 will Puma deutlich schneller wachsen, was jetzt, ich sag mal, notwendig ist, furchtbar notwendig ist im Vergleich, weil ja, wir haben es gerade gesehen, Adidas natürlich deutlich besser performt. Und Puma notiert aktuell auf der Kurskorrektur von 2017, hat er also seitdem nichts gewonnen, wenn man so einfach stur dabei geblieben wäre. Tut ein bisschen weh, wenn man die Zeit dann auch mal so sieht noch. Ne? Und ja, kommt es, wie der CEO sagt, und man wächst tatsächlich wieder besser, dann könnte es eine Chance sein auf dem Niveau. Mhm. Aber glaubt man eben nicht daran oder hat da so ein bisschen seine leichten Zweifel, dann sollte man die Finger davon lassen, denn nicht alles, was billig aussieht, ist auch günstig. Nichtsdestotrotz sind natürlich hier Kursschwankungen auch mal jetzt natürlich nach dem überverkauften Szenario wieder möglich. Das ist auch jetzt Anfang der kommenden Woche wieder ein Stück bulliger zugeht, aber da kommen ja manchmal auch die Schnäppchenjäger und manchmal auch die vermeintlichen Schnäppchenjäger dazu, die dann danach ja schnell wieder raus sind, sobald mal 10-15% gemacht wurden. Also Vorsicht, das sieht erstmal charttechnisch überhaupt nicht gut aus, das muss man ganz einfach so sagen. Ein intakter Abwärtstrend par excellence geht immer ein Stück weit tiefer. Wie gesagt, kurze Rücksätze sind hier immer denkbar, sicherlich auch prozentual durchaus lohnenswert, wenn man da ein bisschen Bock auf Trading hat. Aber ansonsten würde ich sagen, Finger weg, denn das sieht weiterhin nicht wirklich rosig aus.
Ah, ist schon richtig krass, ja. Der Umsatz bei Puma liegt jetzt 2024 bei 8,8 Milliarden, ja. Und wir haben eine Marktkapitalisierung von 4,77.
Ja, so ist natürlich also, viel Skepsis im Markt, ne?
Da ist viel Skepsis. Ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaube so als kleinen Zock.
Ja, sehe ich auch so, aber das Problem ist,
dass du... Wenn man Bock hat.
Genau, aber das Ding ist, in der Zeit, wo du darauf wartest, dass hier ein Turnaround kommt, bis endlich der Abwärtstrend gebrochen ist, bis das sich in einer Seitwärtsphase erstmal wieder eingependelt hat, bis der Ausbruch kommt, dass endlich wieder ein Aufwärtstrend zu sehen ist. Das, was bei manchen schneller passiert als bei anderen wiederum. Ne? Und das kann halt sein, dass es sich noch auf 2-3 Jahre streckt und du hier dann immer noch nichts gewonnen hast, während du vielleicht bei einem Dauerläufer einfach viel mehr Prozente geholt hättest, ein gesundes Geschäftsmodell hast und da nicht das vermeintliche Schnäppchen zwar gemacht hast, aber trotzdem die bessere Performance unterm Strich. Und da möchte ich so ein bisschen die Rationalität bei allen so hervorrufen. Das heißt nicht immer, dass es eine...
Ah, das ist schon krass.
Also gerade auf langfristige Sicht muss man da schon aufpassen.
Das Ergebnis hier, Aktie 2017, war bei 91 Cent. Jetzt sind wir bei über 2 Euro.
Ja, es ist...
also,
haben wir gerade von 2017 geredet. Ne? Wir sind ja im Kurs 2017. Also es ist schon sehr viel Negativität drin. Aber wie gesagt, die Dauer ist halt das Thema. Wenn sich das noch 2 Jahre hinzieht, hat man trotzdem nichts gewonnen. Abwarten. Fett. Also wer hier wirklich auf die Schnäppchen lauert, sollte einfach warten, bis der Trend gebrochen ist. Und wenn der 10, 15 Euro höher liegt als jetzt, ist auch nicht schlimm, weil das macht es am Ende hinten raus nicht fett, wenn man dafür aber 2-3 Jahre warten musste, bis es dann endlich eintritt. Also abwarten, Seitwärtsphase abwarten und dann so langsam, wenn die Nachrichten besser werden, wenn vielleicht auch diese Programme, die sie jetzt ins Leben gerufen haben, das erste Mal wirken, dann ist was passiert. Dann ist was geliefert worden an den Markt. Du kannst dich an irgendwas auch langhangeln, als dich jetzt hier immer weiter in die ganz Tiefe zu stürzen. Ne? Ganz klar.
Also, mir juckt es ja schon in den Fingern. Weil ich ja auch die Golfklamotten trage.
Du trägst ja sogar die Puma-Klamotten. Ne? Das ist ja richtig. Warum auch nicht? Ne? Also viele Fans natürlich auch. Ne?
Also, haben die was zur Dividende gesagt?
Habe ich jetzt nicht gelesen.
Uiuiui. Du erzählst uns mal, was sich die Woche in deinem Depot getan hat und ich guck mal wegen der Dividende.
Ja, das möchte ich ja selber mal wissen. Ne? Also nein, tatsächlich hat sich in meinem Depot eigentlich gar nicht so viel getan. Ich habe lediglich, muss ich sagen, gekauft.
Hat sich nichts getan, aber ich
also gekauft. Fast nichts getan, muss ich mal sagen. Und es ist tatsächlich eine Aktie, die ich heute schon als Investmentidee so mitbringe. Deswegen, ich komme später drauf. Verschieben. Nochmal schön angeteasert. Es tut mir leid, liebe Leute.
Okay, ich habe gekauft. Ich nutze ja eine App, wo man aufrunden kann und dann investieren kann. Und das werde ich jetzt machen über 12 Monate, nämlich bei Redcare Pharmacy, der Mutti von Shop Apotheke.
Fahren wir dann endlich da nach, in die Niederlande zur Aktionärsversammlung? Weiß ich nicht, schau mal nach. Weil du wolltest mich ja schon zu einem Kaffee einladen bei JTE Pietz, das ist ja jetzt nichts geworden. Ne?
Tut mir leid, mein Freund.
Sei froh, die Aktie ist übrigens deutlich tiefer, als du sie verkauft hast.
Ja, ich verstehe es ja also immer noch nicht, warum. Schauen wir mal, wann die ist. Und wieso, weshalb und warum? Weil ich habe da bestellt und ich bin ja total begeistert und ich bin ja ein Einfacher, ja, du kennst mich ja. Und war einfach geil. war ein tolles Erlebnis, war deutlich günstiger.
Ja,
und stimmt. Das ist einfach so der Punkt, wo ich glaube, und jetzt habe ich zum Beispiel auch für unseren Sohn, die Ärztin hat da was draufgeladen auf die Karte, hat die Karte dran gehalten vom Sohnemann. Bam!
Nee.
Kommt morgen dann. Wirklich.
Ein E-Rezept, ne?
Ist ein das E-Rezept. Irre? Ist das ist irre? Unfassbar. Also der brat mir einer einen Storch. Ja. Wirklich. Ich bin sowas von begeistert und du weißt, ich bin sehr schlecht zu begeistern.
Ja. Anderthalb Jahre bin ich jetzt bei Redcare Pharmacy dabei an Bord und ich muss sagen, es haben schöne Gewinne gemacht bisher.
Ja. Die Hauptversammlung ist am 15. Mai. Es tut mir leid, Marcel, da bin ich in der Türkei.
Da kommst du bitte zurück. Dann
lasse ich mir schön am Mitternachtsbuffet.
Prioritäten.
AI. Ja, ich werde golfen dort. Aha. Also ich setze ja schon Prioritäten.
Ja, gut.
Nein, also Redcare Pharmacy ist es gewesen und wird jetzt auch ein bisschen weiter in meinem Depot jetzt so schön anwachsen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und schreibt uns doch mal, was hat sich diese Woche bei euch im Depot getan und jetzt...
Das müssen wir auf jeden Fall ausschneiden und einfach mal Shop Apotheke als Werbung schicken. Ne? Ja. Also falls der Günther ja auch keine Lust mehr hat, wir sollten den Take direkt nehmen.
Vier Aktien für Januar und ich würde starten.
Du solltest starten, ja.
Das macht die erste Sinn. Aktie, die ich heute mitgebracht habe, ist Veralto. Sie sind das Spin-off von Danaher hier und es scheint, als hätten sie super viel Qualität. Sie haben zwei Segmente, in denen sie tätig sind. Wasser und Produktqualität. Sie machen ungefähr 5 Milliarden Dollar Umsatz. 60% davon kommt von Wasser, 40% von der Produktqualität. Und Marcel, ich habe nur ein paar Zahlen von Ihnen einfach mit dabei. 40% des Wassers, welches wir auf der Welt trinken, wird mit Produkten und Dienstleistungen von Veralto. Also irgendwo kommen die damit in Kontakt. Und sie schaffen es, CO2 zu reduzieren. Sie schaffen es auch, das ganze Thema Packaging nachhaltig, rechtssicher zu machen, alles für ihre Kunden. 80% aller Brands weltweit sind Kunde von Veralto. Die Aktie ist wunderbar schon gelaufen seit dem IPO oder seit diesem Spin-off. Wir beide, wir Deppen, haben sie rausgehauen. Also haben sie ja auch nicht mehr im Depot. Die Aktie ist nicht günstig, aber auch nicht teuer, meines Erachtens nach. 25er KGV für nächstes Jahr. Und wenn ich mir die Sachen anschaue, wie Bruttomarge 57%, Nettomarge 22%, Kapitalrendite 20%, Interest Coverage 38%, Cash Conversion 108%, sind sie in 5 von 5 Punkten besser als der S&P 500. Sie haben die Dividende jetzt um 22% erhöht, haben eine Ausschüttungsquote von 14%. Ich sehe hier viel, viel Fantasie. Wie gesagt, ich werde hier bald einsteigen. Und deswegen beachtet unseren Disclaimer. Ich bin sowas von bullish für diese Aktie. Ich glaube, wir haben hier einen klassischen Compounder gefunden.
Gar nicht mal so leicht zu begeistern, der Philipp, ne?
Nee. Okay, scheiß auf Puma. Jetzt, ich bin wieder überzeugt.
Bist du gut. Zurück zur Qualität.
Ich glaube wirklich, also ich bin überzeugt davon, dass Veralto in 10 Jahren höher stehen wird als heute. Deutlich.
Ja, denke ich auch. Bin ich ganz bei dir. Klar, die Bewertung ist nicht ganz ohne, das darf man vielleicht nicht mit ganz unterschlagen. Auch ich meine, gerade die erwarteten Wachstumsraten sind jetzt auch nicht zweistellig. Ne? Deswegen wird sicherlich auch hier und da mal ein bisschen hin und her schwanken.
Aber es gibt ja auch immer diese Kuh, die durchs Dorf getrieben wird, nämlich Wasser.
Das fehlt aber bisher, und das wird
bald wieder kommen. Da gibt es immer so ein, ja, pass auf. Mhm. Ich würde eine Spekulation machen, wenn ich das schon eingemacht
habe. Da hast du ja schon ein Pech.
Aber du wirst sehen, im nächsten Atemzug heißt es nicht mehr nur Xylem, sondern dann heißt es auch Veralto.
Okay. Also ich bin bei dir, das ist natürlich ein tolles Unternehmen und warum haben wir sie ausgeschmissen, weil es halt nur ein ganz kleiner Anteil war. Wir hätten
aufstocken müssen.
Ja, das hätte man vielleicht machen sollen. Ne? Aber ich ärgere mich jetzt nicht, dass ich nicht dabei bin, muss ich ehrlich sagen, aber ich kann die Qualität und ich sag mal, ein potenzieller Dauerläufer, wie Veralto wahrscheinlich sein wird, früher oder später, vielleicht auch schon ist.
Wie steht es denn um den Chart?
Der Chart ist ja ist zurückgekommen, nachdem mal ein Tag so ein bisschen der Bär los war. Ne? Also nach den Quartalszahlen ging es mal wieder ein bisschen rasch runter, was natürlich auch an den gewiss überspitzten Erwartungen bei einer hohen Bewertung
die Aktie ist
zur Folge hatte.
Gelaufen, ja.
Eben deswegen, die Aktie ist wirklich sehr gut gelaufen, da gibt es gar nichts zu meckern. Und deswegen eine kleine Korrektur durchaus notwendig gewesen. Die hat sich jetzt auch, ich sag mal, so eingependelt und man kann schon durchaus von dem Boden sprechen, so um die $100. Wenn die Aktie das hält und die $100 auch beibehalten bleibt, dann würde ich sagen, könnte es ein schöner Kaufkurs sein für diejenigen, die langfristig, wichtig langfristig, weil Bewertung relativ hoch, Burggraben da, alles keine Frage, ja. Ne? Qualität hat auch mal ein bisschen, ich sag mal, einen.
Was mit Quälen zu tun.
Danke, das war natürlich ein sehr wertvoller Beitrag, aber die Qualität wird ja auch mit eingepreist in den Kursen, deswegen natürlich eine höhere Bewertung, ja. Siehe Cintas, ne? Also eine gewisse Burggraben, Obolus, den zahlt man halt nun mal mit drauf und das gehört dann einfach dazu, aber tendenziell trotzdem ein sehr gutes Unternehmen und ich glaube, dass du Freude haben wirst mit diesem Unternehmen, wenn du es endlich im Depot haben wirst.
Ja, nächste Woche.
Nächste Woche ist soweit, okay, na dann. Mein
erstes Unternehmen. Was hast du dabei?
Ja, ich habe heute Workday mitgebracht, einen alten Klassiker aus dem Bereich Software as a Service und Cloud und Co., also alles, was die Arbeitswelt erleichtert, nicht nur neben lustigen Rockstar-Werbespots, sondern eben auch so tendenziell finde ich die Bewertung mittlerweile für das Wachstum, was auch weiterhin erwartet wird, sehr, sehr günstig für ein Techie. Andererseits ein Riesenmarkt, ne? Also Human Resources ist natürlich was sehr, sehr Wichtiges in dem Fall, natürlich auch das ganze Thema Digitalisierung in diesem Rahmen und die sind jetzt, ich sag mal, ein bisschen korrigiert. An der Trendlinie entlang, also sprich die Aufwärtstrendlinie ist eben da noch im Fokus und ich glaube, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, die Aktie endlich aufzusammeln, wenn man es schon immer mal vorhatte, wenn man nicht überzeugt ist, lässt man es natürlich wie immer, aber ich bin überzeugt hier langfristig und könnte mir gut vorstellen, dass ich hier eine Position eröffnen werde. Die Aktie, ja, unweit vom Allzeithoch entfernt, hat so die berühmte Tasse mit Henkel-Formation aktuell gebildet, ist da auch schon ein bisschen ausgebrochen. Mal sehen, wann sie so ein bisschen mehr die Dynamik bekommt, die ich erwarte. Aber ja, könnte eine gute Möglichkeit sein.
Sieht auf jeden Fall spannend aus. Das Unternehmen ist auch günstiger als Veralto bewertet auf Basis von 2027.
Bei mehr Wachstum.
Bei mehr Wachstum. Deswegen glaube ich, schöne Sparplanaktie, weil ich finde, sie sieht doch aus wie eine schöne Achterbahn hier.
Ja.
Das kann man Up and so down sagen. Und kommt auch auf jeden Fall auf die Watchlist. Meine zweite Idee ist Enphase.
Das und aus deinem Mund.
Ja, weil nach dem ganzen Atom muss ich jetzt Greenwashing betreiben.
Du hast schlechtes Gewissen.
Nee, weil ich bin ja auch Aktien im Alltag. Ich habe ja Enphase-Wechselrichter auf dem Dach.
Stimmt.
Also soll mir mal einer erzählen, dass ich Enphase nicht unterstützen würde, dass ich die ja. Energiewende nicht unterstützen würde. Ich frage mich, würde ich mir ein Atomkraftwerk aufs Dach
stellen? Ein SMR, würdest du dir einen genau. SMR in den Garten stellen, ja? Und anzünden?
Nein, also ich glaube wirklich, der Trend von Grün ist nicht vorbei.
Das ist.
Und es ist, wenn das alles richtig gut gemacht ist, eine günstige Energiequelle. Enphase hat natürlich den Burggraben mit ihren Mini-Wechselrichtern, dass du in jedem Solarmodul dann auch oder an so einem Panel dann gleich erkennst, wenn es mal kaputt ist. Und ich finde die App mega cool. Und für dieses Jahr sollen ja die Umsätze und die Gewinne richtig loslegen und loslaufen. Also beim Umsatz plus 30% fast, beim Earnings per Share plus 70% und auch das Jahr danach hätten wir nur ein 13er KGV. Ich glaube, auf dem Niveau, wer zu viel Geld übrig hat, bevor er in irgendwelche kanadischen Rohstoffunternehmen investiert, der könnte eine spekulative Position bei Enphase aufbauen.
Ja, du weißt, ich bin lange investiert, weil ich eben auch so sehe, ne? Also das Thema nachhaltige Energiegewinnung ist ja nicht vom Tisch, ne? Das ist ja ganz klar, vor allen Dingen auch, ich sag mal, immer günstiger mittlerweile und auch möglicher, da viel rauszuholen und bin auch investiert nach wie vor, ich sag mal, eher mit einer halben Position, weil die zweite Hälfte habe ich nie gemacht. Also ja, eine Hälfte ist tatsächlich, also ein bisschen was ist weg, klar, die Aktie ist tief im Minus und theoretisch sollte ja mal noch eine zweite Tranche dazukommen, aber da habe ich mich noch nicht getraut, das war auch gut so bisher, weil die Aktie ja immer nur den Weg nach unten gefunden hat.
Jetzt
und, ist Zeit. Jetzt muss ich sagen, habe ich die Woche tatsächlich, unabhängig davon, dass du es jetzt heute hier mitbringst, auch mitbekommen, dass die Aktie an dem 52-Wochen-Tief bei etwa $60 kurz getestet hat, nochmal ein zweites Mal und dann aber richtig bullig rausging aus dem Handel. Das ist natürlich manchmal auch ein sehr gutes Zeichen, dass die Unterstützung sehr gerne vom Markt angenommen wird als Kauf, als Möglichkeit, dass man hier vielleicht günstig reinkommt. Und man darf ja nicht vergessen, unter der ersten Amtszeit von Trump ist die Aktie um 1000% gestiegen. Heißt jetzt nicht, das passiert wieder, aber es heißt auch nicht, dass alle grünen Investments jetzt in der 4 Jahre, nur weil Trump jetzt dran ist, tot sind.
Michael Bloomberg will doch alles auffangen.
Ja, das stimmt, hat er ja auch erzählt. Ne? Also am Ende des Tages
Es wird M-Face weiter grüner und grüner, und ich glaube, das stehen sie am besten da. Da gehe ich völlig
America
mit.
America first, sie kommen aus den USA.
Genau, und sie stehen, wie gesagt, auch fundamental besser da als die Konkurrenz. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Und ich meine, First Solar ist auch am Ende da eine Möglichkeit. Aber ich glaube, Enphase steht da wirklich besonders da, und der Kurs ist schon wirklich sehr, sehr günstig. Und ja, die Frage ist halt, klappt auch fundamental jetzt der Turnaround wie erwartet? Und da steht und fällt, wenn es so halbwegs gelingt, kann ja schnell mal auch sehr viel Prozent möglich sein.
Ja.
Sollte es natürlich wieder die nächste Enttäuschung geben und vielleicht auch Umsatzrückgänge oder irgendwas in der Art, ne, weil die Zinsen halt nicht so schnell gesunken sind, die Investitionen doch nicht so gut gestiegen sind. Aber die Häuslebauer haben es vorgegeben, es sieht gar nicht so schlecht aus. Heißt vielleicht auch, dass die Nachfrage nach den Panels nicht ganz schlecht sind. Also für mutige Anleger, die auch, wie du schon sagst, nicht die ersten 1.000 Euro investieren.
Deine letzte Idee.
Meine allerletzte Idee ist Intuit. Intuit, und da bediene ich mich wieder mal ein bisschen aus unserer WhatsApp-Gruppe, denn da gab es die Frage, wie sieht es denn gerade bei Intuit aus? Und ich schaue auf den Kurs, und Philipp, ich habe es dir gestern gesagt, Seitwärtsphase, die jetzt schon seit ein paar Monaten anhält, und bei $600 ist die halt, ich sag mal 500, keine Ahnung, 99 oder 98, ne? Aber rund $600 in diesem Bereich ist sie sehr stabil und konnte immer wieder nach oben zurücklaufen. So ist es bisher auch. Also diese hält nach wie vor. Innerhalb dieser Seitwärtsphase hat man eine gute Range, die man durchaus mal, also nicht nur als Trade, sondern auch so mitnehmen kann. Und man wartet dann quasi nur noch darauf, dass die Aktie nach oben wiederum ausbricht. Das heißt so in etwa bei $675. Da ging es kurz mal drüber schon, aber das war dann ein Fehlausbruch, hat sich dann im Prinzip nicht so entwickelt, wie es sein sollte, aber das kann ja noch kommen. Und nach einer sehr langen Korrekturphase ist das eine schöne Möglichkeit, diesen, ja, ich sag mal, auch gut wachsenden, solide wachsenden Konzern ins Depot zu legen. Nach einer Tasse mit Henkelbildung ist es durchaus könnte das ein sehr guter Griff sein für die nächsten 3, 4, 5 bis 10 Jahre.
Wir werden das auf jeden Fall tracken, lieber Marcel. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wie haben sich denn unsere letzten Investmentideen der Monate geschlagen. Folge 264 war es als erstes. Da hattest du Lilly ins Rennen geschickt, minus 1,27%. Ich hatte Novo Nordisk mit minus 17 reingeschickt. Dann du Qualcomm mit 6,81% plus und United Internet minus 4,14%.
Hast du die noch?
Ganz kleine spekulative Position. Ja, also um einfach nur das Dommermutbeben mitzubekommen, wenn er so ein bisschen die ganze Landschaft in Deutschland aufmischt.
Okay, verstehe.
Schauen wir uns an die ganzen Aktien, die wir uns heute angeschaut haben, welche denn was für unsere Watchlist wären. Also Abbott schafft es leider nicht. 3, also ich würde hier wirklich 4 von 5, wir brauchen hier ein bisschen Power. Dexcom, glaube ich, fühlen wir beide nicht so, dass sie in unserem Fonds reinkommen können, oder?
Ja, schwierig.
Insulet ist raus, Johnson & Johnson ist dabei, Procter & Gamble genauso. Eines der wenigen Konsumgüterunternehmen mit so viel Qualität. Merkt euch das bitte.
Ja, wirklich wahr.
Adidas, nein. Veralto ist jetzt mit drauf, 5 von 5. Workday leider noch nicht, weil sie aber noch viel in diesem Wachstum sind. Wir werden sie aber trotzdem mal mit draufnehmen. Ja, also nur mal so zum
Beobachten. Gucken.
Intuit kommt auch mit dazu. Enphase, Marcel, ich bin sogar am Überlegen, ob sie nicht vielleicht eine kleine Position in unserem Fonds sein könnten. Aha. Eine ganz spekulative, müssen wir nochmal drüber sprechen. Auch Netflix hat es verdient, heute mit drauf zu kommen. Also, ich freue mich sehr. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Marcel. Es war wieder ein innerliches Blumenpflücken.
Ja, ganzen Rasen haben wir umgedreht.
Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Denn wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diese zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Bis dahin. Ciao.
Ciao.